Liebe Gemeinde, wenn wir jetzt den Predigtext hören, dann merken wir auch gleich den Bezug zu dem kleinen netten Anspiel, das wir gesehen haben. Ich lese uns aus Galater 5 und 6 ab Vers, Kapitel 5 ab Vers 25. Dort schreibt der Apostel Paulus: Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und seht, sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Amen. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Gemeinde, der erste Satz unseres Bibelsworts, der wie eine Überschrift über allem steht, der klingt so ein bisschen altehrwürdig. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ich habe extra verglichen, auch in der Luther-Übersetzung von 2017 lautet er immer noch so, aber was heißt schon wandeln? Um den Plenarsaal des Bundestags herum gibt es einen Wandelgang, wo die neuesten Neuigkeiten ausgetauscht werden, wo auch die verschiedensten Interessenvertreter, die Lobbyisten versuchen, auf die Politiker Einfluss zu nehmen. Aber das wird Paulus ja wohl nicht meinen. Tatsächlich ist das Wort, das im Urtext steht, auch viel deutlicher. Es bedeutet in der Spur bleiben, jemand folgen. Wandeln heißt in der Spur bleiben. Jemand folgen. Aber auch beim Militär spielte dieses Wort eine Rolle. Da bedeutete es in Reih und Glied gehen. Etwas Gemeinschaftliches ist gemeint. Marschieren tut man nicht so oft allein, sondern miteinander. Kein Wunder, dass Paulus dieses Wort immer wieder gebraucht, um unseren Weg als Christen und Mitarbeiter zu beschreiben. Erst kürzlich hatten wir es davon, dass es ein regelrechter Eigenname für die ersten Christen war, der neue Weg. Oder diejenigen, die auf dem neuen Weg unterwegs sind. Kann man in der Apostelgeschichte so mehrfach finden. Es war eine Bezeichnung für die Christen, die auf dem neuen Weg sind. Christen sind also erkennbar für die Leute unterwegs. Christsein geschieht nicht nur im stillen Kämmerlein, in trauter Runde, im Kreis oder hinter dicken Kirchenmauern, sondern Christen sind auf dem neuen Weg unterwegs, beieinander in der Spur Jesu. Und wie das geschehen kann, das führt Paulus in ein paar Gedanken auch aus. Ein erstes ist in unserem Anspiel deutlich angeklungen. Auf dem Weg geht es darum, Hinderliches, Beschwerliches abzulegen, abzugeben. Vor vielen Jahren, während meiner Studentenzeit im Albrecht-Bengel-Haus, taten wir uns in den Semesterferien immer mal wieder zusammen und machten eine mehrtägige Wanderung. An einen Mitwanderer erinnere ich mich noch sehr gut. Er packte einen riesen Rucksack zusammen mit allem drin, was er für notwendig hielt. Andere warnten, du schleppst dich kaputt, doch es half nichts, bis die Erfahrung dazu kam. So etwa am dritten Tag der Wanderung, als die Füße schon schmerzten, packte er ein stattliches Päckchen mit allem, was er jetzt auf einmal für entbehrlich hielt, und schickte es per Post nach Hause. Ganz Ähnliches empfiehlt uns Paulus im Blick auf unsere Fehler und unsere Schuld. Aber auch unser Wochenspruch ergänzt noch was Wichtiges. Alle eure Sorge werft auf ihn. Das sind Lasten, mit denen du dich nicht abschleppen sollst und mit denen du dich nicht abschleppen brauchst. Vielleicht, wenn jetzt die Schule anfängt und alles wieder kommt, dann wirft sich auch für manchen so manche Sorge auf. Du darfst sie abgeben. Aber wir wissen auch, dass das Abgeben und Loslassen gar nicht so einfach ist. Schuld klebt an den Händen, sagt man. Und sie taucht vielleicht in einem Vorwurf oder in einer Folge meines Fehlers schmerzlich auch wieder auf. Und ich nehme sie wieder in die Hand. Mit den Sorgen ist es nicht anders. Die verhalten sich wie der alte Adam, den Martin Luther ja ersäufen wollte, aber dann feststellen musste, der Kerl kann schwimmen. Die Sorgen können auch schwimmen. Da hilft nur, sich wieder und wieder zu erinnern, was Jesus am Ende des Matthäus-Evangeliums sagt. Mir ist gegeben, mir, sagt Jesus, ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wie jene Missionarsfrau, die mit ihrem Mann zu den Eskimos oder Inuits nach Labrador im Norden Kanadas gezogen war. Doch die Mission machte keine richtigen Fortschritte. Bis zu einem denkwürdigen Zwischenfall, der sie selbst und ihren Mann betraf. Da stand vor ihr in ihrem kleinen Missionsladen ein dem christlichen Glauben feindlich gesonnener Eskimo, der ihr ins Gesicht hinein sagte, dein Mann, der heute Morgen mit dem Hundeschlitten aufs Eis gefahren ist, kommt nicht wieder. Der Eingeborene kannte genau die Schwingwellen, die das Eis zum Brechen bringen würden. Doch als er ihn vor wenigen Stunden hinausfahren sah, hat er die Schlittenbesatzung, weil da der Missionar drauf saß, nicht gewarnt. Die Missionarsfrau war zu Tode erschrocken, das kann man sich ja vorstellen. Trotzdem schaute sie instinktiv auf den Spruch über ihrer Ladentheke, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das war es, was sie trotz aller Angst der Schreckensmeldung des Eskimos entgegensetzen konnte. 9 bange Tage vergingen, in denen das Eis wirklich zerbarst, dann aber wieder zufror. Als dann wie aus dem Nichts der Schlitten mit 5 ausgehungerten Männern in Nein, so hieß die Missionsstation, eintraf, läutete man aus lauter Freude die Glocken des kleinen Missionskirchleins. Durch den Spürsinn und die Tapferkeit der Schlittenhunde hatten sich alle auf einen Felsen im Meer retten können. Doch jetzt zum Glockengeläut trat der kaltherzige und feindliche Eskimo in die Mitte und bekannte, euer Gott ist stärker. Ich möchte jetzt auch an Jesus glauben. Diese Machtprobe war der Durchbruch für die Mission in jener Gegend von Labrador. Das ist es. Mir ist gegeben alle Macht. Damit der Sorgenrucksack auf unseren Schultern zum Rutschen kommt, daran müssen wir denken. Ein zweites ist wichtig, wenn im Geist wandeln tatsächlich bedeutet, in der Spur bleiben. Ein kleiner Junge fuhr vielleicht zum ersten Mal mit seinen Eltern mit dem Zug in den Urlaub. Das haben wir auch mal mit unseren Kindern gemacht, einfach so, man muss auch mal mit dem Zug gehen. Wir fuhren damals an die Nordsee, der Junge fuhr über die Alpen. Beim Aussteigen staunte er noch einmal die gewaltige E-Lok an. Sein Vater erklärte ihm, dass die Lok ihre ganze Kraft zur Bezwingung der Alpen über den Stromabnehmer aus der Oberleitung bekommt. Würde die Lok nicht unablässig von den Schienen in der Spur und an der Oberleitung gehalten, wäre es mit dem Kraftzufluss gleich vorbei. Doch nachher musste der Vater selbst über dieses Bild nachdenken. Als Christ wollte er, wie die Lok vom Stromabnehmer, genauso von Jesus Christus abhängig sein, damit auch sein Geist und seine Kraft in ihm ist. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist
wandeln.
Wenn wir vom Geist erneuerte Menschen sind, dann lasst in unserem Leben auch diesen Geist zur Tat werden. Lasst euch einbinden in diesen Kraftstrom. Die Galater, also die Menschen, zu denen Paulus bei seiner ersten Missionsreise gekommen war, heute in der Zentraltürkei, die waren voll dabei, aus dieser Spur jetzt auszuscheren. Es ist wie wenn ein Zug durch eine Weiche auf ein Gleis ohne Oberleitung sich begeben würde. Paulus hatte sie gelehrt, lebt aus dem Glauben an Jesus. Lebt aus seiner Gnade heraus, aus seiner Liebe, aus seiner Vergebung, lebt aus seinem Geist und seiner Kraft. Dann waren andere gekommen und sagten zu diesen jungen, ungefestigten Christen, lebt nach dem Gesetz. So fingen sie an, den Kontakt zur Oberleitung aufzugeben. Sie hatten ja jetzt das Gesetz. Dabei muss es nicht immer das Gesetz sein. Heute sind es andere Ablenkungen, die auch bei uns als Mitarbeitern unseren Kontakt zur Kraftstromleitung seines Wortes lockern und schließlich lösen wollen. Man kann auch so aufs Abstellgleis fahren, ohne Gesetz, mit anderen Dingen, die uns mehr faszinieren. Der Kraftstrom ist aber bei ihm in seinem Wort, wie ein Beispiel zeigt. David war schon als Kind einer vietnamesischen Mutter ein Außenseiter. Während seiner Schulzeit wurde er massiv gewalttätig, bis ihn keine Schule mehr aufnahm. Mit 17 wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, wegen zweifachen versuchten Totschlags. Doch alle Strafen brachten keine Besserung. Als er wieder freikam, war er aggressiver als vorher, bis er ins christliche Lebenshilfehaus Bethel, Bethel bedeutet ja Haus Gottes, kam. Und was der Name bedeutet, das erlebte er dort auch, einen Frieden, den er bisher nicht kannte. So kam er unter den Einfluss der Kraftquelle des Heiligen Geistes. So wurde er gleichsam an die Oberleitung Gottes angeschlossen. Und sein Leben veränderte sich nachprüfbar. Denn bei einer Haushaltsauflösung, da machte er jetzt mit, da half er mit, irgend so eine soziale Tätigkeit, findete er in einem Wäschetrockner 120.000 Euro in bar. Habe ich in meinem Wäschetrockner nicht gefunden, aber auf jeden Fall, dort waren sie drin. Und er hatte die Kraft, dieses Geld nicht für sich zu behalten, obwohl er durch seinen früheren Lebensstil noch tief verschuldet war. Er steckte das nicht weg, einfach weil er oben angeschlossen war, weil er in dieser Spur jetzt ging, hatte er die innere Kraft. Ein drittes verdient unbedingt Beachtung. Eingangs sagten wir, das Wort wandeln hat im Urtext auch etwas Gemeinschaftliches. Gemeinsam marschieren beim Militär oder gemeinsam unterwegs sein. Und damit sind wir ganz nah an dem interessanten, aber auch vielleicht ungewöhnlichen Schluss des Anspiels von vorher. Da blieb ja ein Rucksack. Warum hat er nicht alle Rucksäcke runtergetan? Wieso eigentlich? Und warum haben sie dann diesen Rucksack miteinander getragen? Ich möchte es auch mit einem Beispiel versuchen zu erklären. Jemand arbeitete in der Gemeindeleitung mit und nun wurde ihm ein wichtiger Posten in einem christlichen Werk sogar noch angeboten. Doch in der Nacht hatte er einen Traum. Ein Unbekannter fragte ihn nach seinem Dienst für Jesus. Nicht ohne Stolz erzählt er von all seinen Aufgaben und von seiner jetzt neuen Berufung in noch was Größeres. Da präsentierte ihm der Gesprächspartner im Traum seine heimlichsten Motive, die zu seinem ungewöhnlichen Engagement beitrugen. Danach entfielen von 100% 10 auf seine Begeisterung, 23% auf seinen persönlichen Ehrgeiz, 19% auf seine Aussicht auf Belohnung, 15% entsprangen dem Ehrgeiz für seine Gemeinde, für die Gruppe, für die er sich stark machte, 14 entfielen auf den Stolz, auf seine Fähigkeiten, was ich alles kann, 12 auf seine Freude am Führen und Kommandieren, macht ja auch Spaß, und nur 4% auf seine Liebe zu Gott und 3% auf seine Liebe zu den Menschen. Vielleicht ist diese Einschätzung zu negativ gefärbt. 7 lumpige Prozent. Nur 4 und 3 Motivation für Gott und für die Menschen. Vielleicht sind es ja bei einem anderen Mitarbeiter 40% und 30%. Vielleicht reift und wächst ja auch einer im Lauf seines Christenlebens, hoffentlich. Und seine Motivation wird immer echter auf Jesus und auf die Menschen ausgerichtet. Und trotzdem wird ein heimlicher Anteil bleiben, der unserem Herrn weniger gefällt, den wir selber gar nicht so merken. Das merke ich bei mir auch nicht, dass da noch mitschwingt. Die anderen merken es besser. Da kann man sicher sein. Und der in unserem Zusammenwirken als Christen dann dieser Anteil wie Sand im Getriebe wirkt. Es treibt uns auseinander. Der macht es ja nur deshalb. Und genau dieser Anteil ist es, den wir miteinander tragen und ertragen müssen. Genau das haben uns die Mitarbeiter vorher vorgespielt. Sie trugen die Schwächen und Ausrutscher miteinander, wie Jesus unsere Schwächen und Ausrutscher auch erträgt. Sonst hätte er mich als Mitarbeiter schon längst vor die Tür gesetzt. Er hält das aus. Er hat das bei mir auszuhalten. Sein Gesetz, von dem Paulus spricht, sind nicht die 613 Gebote und Verbote des Alten Testaments, wie die Galater meinten. Auch das ist nicht sein Gesetz, wie du mir, so ich dir. Das ist das Gesetz, das sonst unter uns Menschen und manchmal auch unter uns Mitarbeitern herrscht, wie du mir, so ich dir. Sein Gesetz ist vielmehr, wie er, nämlich Jesus, mir, so ich dir. Wie er mich aushält, so trag ich den anderen mit. So will ich andere aushalten, auch in ihrem Schwachsein und Anderssein, auch mit ihrem anderen Musikgeschmack und mit ihren anderen Vorlieben. So haben wir als Christen genug zu tun, einer den anderen zu tragen, trotzdem beieinander und miteinander unterwegs zu bleiben, wie es uns das Hauptwort heute im Geist wandeln sagt, miteinander unterwegs sein. Noch zum Schluss, wenn wir so bewusst miteinander in der Spur und im Kraftstrom der Oberleitung bleiben, werden wir auch eine Ernte für die Ewigkeit einbringen. Auch in dem, was jetzt wieder vor uns liegt, in unseren Gruppen, in den Chören, in der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit, in allen gemeinsamen Aufgaben in der Gemeinde. Das ist durch unser Wort versprochen. Es gibt eine Ernte. Auch wenn wir vielleicht nicht viel davon mitkriegen. Ich erinnere an ein Beispiel, das es auf den Punkt bringt. Ein junger Mann war aus der Türkei nach Karlsruhe gekommen. Die traditionelle Weise, wie seine muslimische Religion gelebt wurde, erfüllte ihn nicht. In der Innenstadt sieht er einige ältere Leute mit Bibeln in türkischer Sprache. Er lässt sich eine kleine Schrift geben. Der Text beschäftigt ihn. Später findet er Landsleute, die ihm den Weg zu Jesus Christus zeigen. Er wird sogar selber Prediger des Evangeliums. Doch eines Tages beschließt er, denen zu danken, die ihm damals die kleine Schrift gaben. Er fährt extra nach Karlsruhe, aber den Stand gibt es nicht mehr. Er forscht in den örtlichen christlichen Gemeinden. Nach längerer Suche findet er ein Gemeindeglied, das sagt, 10 Jahre lang haben wir türkische christliche Schriften verteilt. Und nie gab es irgendein Echo. Darum haben wir die Aktion eingestellt. Darauf der junge Mann, hier vor dir, für euch steht das Echo. Die Ernte. Vielleicht gab es noch mehr Ernte. Nur haben sich die anderen nicht auf den Weg gemacht zum Sämann. Zu denjenigen, die die Saat ausgesät haben. So denke ich, mit der Ausrichtung unseres Bibelworts können wir zuversichtlich und richtig vertrauensvoll den neuen Weg gehen, uns auch das abnehmen lassen, was wir nicht tragen brauchen, an Sorgen und alter Schuld. Wir können den Weg gehen von den Sommerferien 2018 Richtung Sommerferien 2019 und für die Ernte wird er sorgen. Amen.